Zur Aktualität der Alchemie. Die neue Wissenschaft, die sich in Europa bildete, kam nicht aus dem Nichts. Ihr vorangegangen waren jahrhundertelange Bemühungen, die sich durch die Stichworte Alchemie und Astrologie kennzeichnen lassen. Historisch ist dabei von besonderem Interesse, dass der große Astronom Johannes Kepler als Astrologe tätig war, und zwar erstens mehrfach und zweitens sogar sehr erfolgreich, und dass der noch größere Astrophysiker Newton fleißig Alchemie getrieben hat, wenn auch nicht ganz erfolgreich. Zwar gibt sich, zumindest auf den ersten Blick, heutzutage kein moderner Forscher mehr eine derartige Blöße, und auch hat es weder die Alchemie noch die Astrologie jemals zu akademischen Ehren gebracht. Keine der beiden Disziplinen konnte sich im Verlauf der Geschichte mit einem Lehrstuhl an den Universitäten etablieren. Doch wer daraus den Schluss zieht, dass es nicht lohnt, alchemistische Ansätze oder astrologische Bemühungen zu verfolgen, der irrt gewaltig, wie im Folgenden deutlich gemacht werden soll. So seltsam es auch erscheinen mag, aber das alchemistische Gedankengut ist, wenn auch im Hintergrund, ein unübersehbarer Teil der modernen Wissenschaft. Und die Popularität bzw. die öffentliche Bevorzugung der Astrologie kann nur übersehen, wer das Publikumsinteresse für völlig nebensächlich hält und wirklich niemanden kennt, der viel und gerne von Steinböcken und Fischen spricht und sich Gedanken über deren Zusammenpassen macht, ohne dabei die Tiere zu meinen. Wer die modernen Wissenschaften verstehen will, ist gut beraten, wenn er ernst nimmt, was Friedrich Nietzsche 1882 in seiner Fröhlichen Wissenschaft geschrieben hat, dass nämlich die Physik, Chemie und Biologie nicht entstanden und groß geworden wären, wenn ihnen nicht die Zauberer, Alchemisten, Astrologen und Hexen vorangelaufen wären, die dabei vor allem eine Funktion erfüllten, nämlich mit ihren Verheißungen und Vorspiegelungen erst Durst, Hunger und Wohlgeschmack an verborgenen Mächten zu schaffen. Dass zumindest in der Alchemie mehr steckt als die von Nietzsche anvisierten Verführungen, soll im Folgenden beschrieben werden. Wer sich zu den modernen Wissenschaftlern rechnet, oder wer ein ernsthafter Anhänger streng rationaler Wissenschaftlichkeit ist, wird alles, was mit dem Namen der Alchemie in Verbindung gebracht wird, bestenfalls als harmlosen Aberglauben und schlimmstenfalls als groben Unfug und Beutelschneiderei betrachten. Die Alchemie wird von vielen Zeitgenossen sehr gerne als eine verbreitete und hartnäckige Verirrung der Kulturgeschichte abgetan, die man längst überwunden glaubt, wobei die zitierte Formulierung von Hermann Kopp stammt, einem Chemiehistoriker aus dem 19. Jahrhundert. Tatsächlich setzen viele Wissenschaftler und andere gebildete Menschen bis heute die Alchemie mit mühsamer und vergeblicher Goldmacherei in dunklen Laboratorien gleich. Sie denken, dass die moderne Physik mit ihrer Kenntnis vom Aufbau der Materie und der daraus entwickelten Fähigkeit, Elemente umwandeln zu können, die alte Wunschvorstellung der Alchemisten, unedle Metalle wie Blei in edle Stoffe wie Gold zu verwandeln, längst als Phantasmagorie erwiesen habe. Und man ist sicher, dass in unseren Tagen niemand mehr sinnlos seine Zeit mit solchen abstrusen Vorhaben vergeuden wolle. Ist die Alchemie aber tatsächlich überholt und bestenfalls ein Relikt aus der Mottenkiste der Wissenschaftsgeschichte? Oder sollte man etwas vorsichtiger mit ihr umgehen und es sich nicht zu leicht machen mit der sehr lächerlichen Selbstüberschätzung, mit der viele auf das Zeitalter der Alchemie zurückblicken? Die zuletzt zitierte Formulierung geht auf Justus von Liebig zurück, der wie kein Zweiter die wissenschaftlich werdende Chemie des 19. Jahrhunderts geprägt hat und alles andere als ein Traumtänzer war. Seine Frage lässt uns die Formulierung seines Zeitgenossen Kopp in einem neuen Licht sehen. Mit Liebigs Hilfe wird der Leser nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass etwas, das sowohl verbreitet als auch hartnäckig ist, nicht einfach als Unsinn abqualifiziert werden kann und mehr als eine Eigenschaft verstanden werden sollte, die einen durchgängig humanen Zug aufweist und somit fest zum menschlichen Dasein gehört. Wenn die Alchemie auch längst nicht mehr im warmen Licht der öffentlich geförderten Forschung blüht, so folgt daraus keineswegs, dass sie nicht vielleicht aus tieferen Sphären heraus bemerkbar wird, von denen einige im Folgenden bezeichnet werden sollen. Es lohnt sich tatsächlich, die Alchemie genauer zu betrachten und ihre Wirksamkeit bzw. Wirklichkeit nicht daran zu messen, ob sich ihre Vorgehensweise einer rein rational definierten Form von Wissenschaftlichkeit einfügt, etwa im Sinne einer Logik der Forschung, die von reproduzierbaren Versuchen und den Schlüssen handelt, die man aus ihnen ziehen kann. Genauso wenig wie die Wirklichkeit selbst logisch ist, muss ein menschliches Tun logisch sein, um wirksam zu werden und etwas Wirkendes und Wirkliches zu ergeben. Um die Aktualität der Alchemie zu erkunden, prüfen wir den Vorschlag, Goethes Faust als alchemistisches Drama zu lesen. Diese Idee geht auf den Psychologen Carl Gustav Jung zurück, der im ersten Teil die Verwandlung von Faust durch den Hexentrank mit der für den Verlauf des Dramas nötigen Wiederherstellung der gelehrten Manneskraft und im zweiten Teil die Verwandlung von wertlosem Papier in wertvolles Geld mit der Wiederherstellung der Kaufkraft als wesentliche Punkte der Handlung ausmachte. Im zweiten Teil des Faust taucht aber noch ein weiteres alchemistisches Meisterstück auf. Und zwar im zweiten Akt, wenn ein Mensch gemacht wird. So nennt ein Dr. Wagner das, was er in seinem Laboratorium versucht, als so ganz zufällig Mephisto und Faust vorbeischauen. Der Wissenschaftler Wagner verwendet die damals traditionellen Methoden der Alchemie, wenn er auf Nachfrage erläutert, wie er konkret im technischen Detail vorgeht. Den Menschenstoff gemächlich komponieren, in seinen Kolben verlutieren und ihn gehörig kohobieren, so ist das Werk im Stillen abgetan. Niemand braucht die überholten Verfahren der Alchemisten zu kennen, die uns unter vielen Seltsamkeiten mindestens einen bis heute ergiebigen und zum allgemeinen Wohlgefallen genutzten Prozess hinterlassen haben, und zwar den der Destillation. Was damals Verlutieren und Kohubieren hieß und sicher trickreich zu handhaben war, nennen wir heute vielleicht Chromatographieren und Sequenzieren. Und niemand kann sagen, wann diese Wörter und die damit bezeichneten technischen Vorgehensweisen in Vergessenheit geraten werden. Sehr bekannt war zur Goethezeit der Arbeitsgang der Putrefaktio, womit auf die Verwesung bzw. die Fäulnis von modernden Körpern bzw. organischen Stoffen hingewiesen wurde. In diesem Vorgang sah man vielfach die Trennung von Geist und Körper, der als Rückstand in der Retorte verbleibt. Die mit dem genannten Wort der Putrefaktion bezeichnete Scheidung bzw. Läuterung steht im Zentrum einer Anweisung zur Herstellung von chymischen Menschen, die auf Paracelsus zurückgeht und in einer Schrift von 1666 ausgeführt wird, die Goethe vorlag. Der Autor, ein gewisser Praetorius, gibt ganz allgemein für die Umwandlung folgende Anweisung. Stete feuchte Wärme bringet Putrefationem und transmutiert alle natürliche Dinge, unter anderem den Menschen. Es ist nun aufschlussreich, dass Goethe lange den Gedanken in sich getragen hat, das alchemistische Experiment gelingen und ein chemisch Menschlein auf die Bühne treten zu lassen. Es soll dies als wohlbewegliches Zwerglein tun, nachdem es den Glaskolben zersprengt hat, in dem es erzeugt und nicht gezeugt worden ist. An diesem Plan hat Goethe mindestens bis 1826 festgehalten. Und die Frage stellt sich, warum der Homunculus in der endgültigen Textfassung von 1829 in der Fiole stecken bleibt und erst noch erkunden muss, wie man entstehen und sich verwandeln kann. Die Antwort hat mit einer berühmten und maßgeblichen Entwicklung in der Naturwissenschaft zu tun, über die Goethe genau informiert war. Gemeint ist ein gelungenes Experiment des Chemikers Friedrich Wöhler, der 1828 im Reagenzglas einen Stoff herstellen konnte, der sonst nur in lebenden Körpern bzw. in deren Organen zu finden war und dessen Entstehung wohl auch nur da möglich sein sollte. Gemeint ist die Synthese von Harnstoff, und zwar ohne Hilfe einer Niere und nur mit ein wenig Wärme und einem anorganischen Ausgangsmaterial. Nachdem diese wundersame Herstellung eines organischen Stoffes aus anorganischen Vorstufen gelungen war, wandte Goethe seinen Blick von der alten Alchemie weg und mehr zur neuen Chemie hin, die im 18. Jahrhundert erste souveräne Schritte unternehmen konnte. Die Scheidung zwischen der Chemie und der Alchemie, die sich zunächst noch als die würdige und erhabene Form der Stoffverwandlung betrachtete, lässt sich ziemlich genau datieren. 1753 trägt Diderot in seiner Enzyklopädie beide Worte ein und unterscheidet sie gründlich. Alchemie ist jetzt nur noch die Kunst, Metalle zu schmelzen und zu wandeln, während Chemie die Lehre von den Prinzipien ist, nach denen sich Substanzen trennen und verbinden bzw. vereinen lassen. Die genannte Zeit erlebt übrigens die erste Großtat der Chemiker, die stark zum Selbstbewusstsein ihrer Vertreter beiträgt. Ihnen gelingt die Herstellung eines beliebten und vielverwendeten Stoffes, der bis dahin von sehr weit her, zum Beispiel von Ägypten, herbeigeholt werden musste. Gemeint ist Soda, das Chemiker als Natriumcarbonat bzw. als kohlensaures Natrium kennen und bis heute als Ausgangssubstanz für die Herstellung von Wasch- und Reinigungsmitteln verwenden. Die Synthese von Soda gelingt erst im kleinen Maßstab, im Reagenzglas, und bald in Riesenmengen, sodass der begehrte Stoff plötzlich in neuer Form erscheint, nämlich billiger, besser und selbstgemacht. Mit Wöhlers Harnstoffsynthese taucht gegen Ende von Goethes Leben der Gedanke auf, dass nicht nur die anorganischen, sondern alle Stoffe, auch die der Natur, den Chemikern zugänglich sind und von ihnen hergestellt und dann auch angeboten und verkauft werden können. Tatsächlich nimmt im 19. Jahrhundert die Zahl der künstlich herstellbaren Substanzen derart rasch zu, dass die chemische Industrie aufgebaut werden kann, die in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten umfassende gesellschaftliche und politische Folgen zeitigt. Wobei diese von ungebildeten Historikern nur am Rande zur Kenntnis genommen und so gut wie nie in den Schulbüchern erwähnt werden und damit unbekannt bleiben. Die Entwicklung der auf wissenschaftlicher Grundlage stehenden Industrie beginnt nach Goethe. Er spürt nur, dass die Versuche der Alchemie den Erfolgen der Chemie weichen, und er ahnt, dass jetzt Vorsicht geraten ist. Goethe verzichtet am Ende seines Lebens also darauf, einen Menschen aus der Retorte steigen zu lassen, und er tut dies auch deshalb, weil er sich insgesamt den Vorstellungen der damaligen Naturforscher anschließt, die, noch bevor die Idee der Evolution weite Verbreitung findet, den Ursprung des Lebens ins Meer legen und annehmen, dass die Reihe der Organismen von den Anfängen bis zur Gegenwart sehr lang ist und es dauert, bevor sie beim Menschen ankommt. Bis zum Menschen hast du Zeit, heißt es im Faust, wobei sich viele Zeitgenossen heute fragen, ob diese Frist überhaupt schon abgelaufen ist und wir nicht eher die Zwischenstufe auf dem Weg dorthin sind.